Sie hören Trend News. Gehört, gesehen. Mit Dr. Michael Ludwig.
Herzlich willkommen zum neuen Talk-Format von News und Trend. Gehört, gesehen. Wir starten die Premiere gleich mit einem besonderen Gast. Es freut uns sehr, dass er unserer Einladung gefolgt ist. Und ich sage herzlich willkommen, Bürgermeister Michael Ludwig.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Herr Bürgermeister, wie oft haben Sie in den vergangenen Wochen vom Wahltag geträumt?
Eigentlich nicht. Ich träume ganz wenig, weil ich schlafe immer wie ein Stein. Aber von daher habe ich versucht, mich auch mental darauf einzustellen, dass das doch eine wichtige Entscheidung ist, die die Wiener Bevölkerung zu treffen hat.
Kein einziger Albtraum?
Nein, also das beschäftigt mich nächtens nicht, auch nicht so im Alltag, weil ich an und für sich als Bürgermeister einer 2-Millionen-Stadt sehr viele andere Verpflichtungen habe und mich nicht ständig auf eine Wahlbewegung konzentrieren kann. Also von daher läuft es mit.
Und auch nicht wenigstens einmal ein Tagtraum, hurra, wir haben die absolute Mehrheit?
Nein, ich glaube, das ist so weit entfernt, dass ich darüber gar nicht nachdenke.
Der Wahltag oder die absolute Mehrheit?
Die absolute Mehrheit ist sehr unrealistisch, wird zwar jetzt von politischen Mitbewerbern verstärkt in die öffentliche Diskussion gebracht, aus verschiedenen wahltaktischen Gründen, aber ist extrem unrealistisch.
Es bringt Sie nicht so schnell aus der Ruhe, betonen Sie gern. Gelingt Ihnen das auch bei Frau Hebein?
Ja, natürlich. Umso näher ein Wahltermin rückt, umso mehr wollen sich Politikerinnen und Politiker profilieren. Das ist ein ganz normaler Prozess, aber ich muss da Ruhe bewahren und nachdem ich ja die Gesamtstadt im Blickwinkel habe und die Interessen der Bevölkerung, muss man halt manchmal auch eingreifen, auch wenn das nicht allen in der Politik gefällt.
Sie sind jetzt fast 10 Jahre in einer rot-grünen Regierung, zuerst als Wohnbaustadtrat und jetzt als Bürgermeister. Wie grün ist eigentlich der Chef der rot-grünen Regierung privat?
Ja, schon sehr. Also ich habe schon in den 80er Jahren mitgewirkt an der Schaffung der Umweltberatungsstellen in Wien. Das war mir damals schon ganz wichtig, dass wir den ökologischen Gedanken verbinden mit sozialen Anliegen und das auch der Bevölkerung vermitteln. Das war ja ganz stark auch eine Einrichtung, die die Bevölkerung mitnehmen wollte bei diesen Fragen Umwelt, Klimaschutz, ökologischen Denken. Selber versuche ich natürlich auch einiges in meinem persönlichen Umfeld zu regeln, von Mülltrennung bis hin, dass ich mir jetzt eine Wärmepumpe angeschafft habe. Ich wohne ja in einem Kleingartenhaus und das ist, wie ich hoffe, auch ein kleiner Beitrag dazu, wegzukommen von fossilen Brennstoffen.
Aber Sie nicht energieautark noch nicht, ne?
Nein, das nicht, weil der nächste Schritt ist, dass ich versuchen möchte, noch Photovoltaik einzubauen und dann wird mir das zumindest deutlich mehr gelingen als jetzt.
Also ein Schrebergarten mit Sonnendach, oder?
Ja, ist nicht unrealistisch. Ich habe so ein Schrägdach, es wäre möglich. Ich bin nur in diesem Sommer nicht dazugekommen aufgrund anderer Verpflichtungen. Jetzt habe ich mit der Wärmepumpe begonnen und der nächste Schritt nächstes Jahr im Sommer, wenn ich hoffentlich ein paar Tage frei habe, dass ich dann mit der Photovoltaikanlage fortsetze.
Hoffentlich nicht im Lockdown.
Ja, na, das wird, da werde ich alles dran setzen, dass das in Wien nicht stattfindet.
Ich nehme an, den Pool am Gürtel haben Sie im Sommer nicht benutzt. Wie oft sind Sie denn mit dem Fahrrad auf einem Pop-up-Radweg gefahren?
Auch nicht. Ich benutze sehr gerne öffentliche Verkehrsmittel. Ich gehe gerne zu Fuß und natürlich fahre ich auch mein Auto, aber mit dem Rad nicht.
Wenn Sie privat fliegen, zahlen Sie CO2-Ausgleich?
Ja, ich bin in letzter Zeit überhaupt nicht privat geflogen. Ich habe relativ wenig Urlaub, letztes Jahr eine Woche Sommerurlaub und da war ich im Mühlviertel wandern und da brauche ich keinen Flieger, das ist in relativ kurzer Distanz erreichbar.
Ihr burgenländischer Kollege Hans-Peter Doskozil war auch überrascht, als ihm im Jänner seinem Koalitionspartner losgeworden ist und plötzlich allein regieren konnte. Warum halten Sie das in Wien für denkunmöglich?
Naja, es ist eine ganz andere soziale Zusammensetzung. Es ist eine sehr viel buntere Wählerschaft in Wien. Eine Millionenstadt hat natürlich ganz andere Zielgruppen zu betreuen. Da ist die Situation im Burgenland, das sehr viel homogener ist von der Bevölkerungsstruktur, ein ganz anderes Gebiet. Mein Kollege als Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat auch einen sehr guten Wahlkampf geführt, sehr pointiert auf Themen gesetzt, die auch in der Gesamtbevölkerung gut angekommen sind. Das ist in Wien, wie gesagt, aufgrund der stärkeren Ausdifferenzierung der Bevölkerung schwieriger. Also von daher wäre es für mich ein großer Erfolg, wenn ich an das gute Ergebnis meines Amtsvorgängers Michael Häupl herankomme vom letzten Mal. Das waren 39,6%. Also wenn es in diese Richtung geht, wäre ich sehr zufrieden.
Wenn es drunter wäre, was wäre dann?
Kommt darauf an, wie weit drunter, aber ich hoffe, dass wir dieses Ziel erreichen.
Hans-Peter Doskozil war eigentlich auch überrascht im Jänner, als er plötzlich die absolute Mehrheit hatte. Was hat er am Ende besser gemacht als die Wiener SPÖ, bis er damit er das geschafft hat? War es der Mindestlohn? War es die Anstellung pflegender Angehöriger, die er stark propagiert hat?
Ich glaube, es sind mehrere Gründe. Es waren sicher die Themen, auf die er gesetzt hat, die eine starke Breitenwirksamkeit in einem Bundesland wie dem Burgenland gehabt hat. Hängt aber auch ein bisschen mit seiner Person zusammen. Er war ja Bundesminister, hat deshalb auch einen Bekanntheitsgrad gehabt, der über das Burgenland hinausgegangen ist. Und ich glaube, es ist schon noch ein bisschen ein Stolz, den es im Burgenland gibt, wenn ein ehemaliger Bundesminister sich um die Funktion des Landeshauptmannes bemüht. Also da spielen sicher mehrere Kriterien eine Rolle und ich habe ihm auch gratuliert. Ich war am Wahltag ja auch im Burgenland und konnte ihm persönlich sehr unmittelbar gratulieren.
Der Mindestlohn für alle Landesbediensteten war für Sie kein Thema?
Naja, die Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt ist immer Thema und ich habe erst vor kurzem auch gemeinsam mit dem Koalitionspartner ein Personalpaket beschlossen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wien. Man muss nur sehen, dass die Situation in Wien natürlich ganz anders ist als im Burgenland. Wir haben 65.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 250 verschiedene Berufsgruppen, also von da ist die Situation eine ganz andere. Und 1.700 Euro brutto ist ja in der Stadt Wien jetzt auch nicht das Thema. Der Hans-Peter Doskozil will ja das mit 1.700 netto erreichen und da muss man nur sehen, dass die Gehaltsschemata unterschiedlich sind. Wir haben ganz andere Biennalsprünge in der Stadt Wien im Vergleich zum Burgenland, also von daher muss man immer die Lebensverdienstsumme sehen. Und von daher glaube ich, ist es richtig, wenn wir in Wien weiterhin darauf setzen, dass wir sozialpartnerschaftlich Lösungen finden, die sich auch ganz stark nach den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren. Und es ist auch wichtig, dass wir nicht ein Auseinanderfallen oder ein zu großes Auseinanderfallen von öffentlicher Verwaltung und Privatwirtschaft haben. Also das muss man auch in der Gewerkschaftsbewegung immer auch im Auge haben, dass es da ein gemeinsames Vorgehen gibt.
Also hat sich leichter getan?
Ja, aufgrund der Rahmenbedingungen ist das Burgenland mit der Stadt Wien sicher nicht vergleichbar.
Und auch, weil es im Burgenland keine Brennpunktschulen gibt, wo das Gros der Schüler zu Hause kein Deutsch spricht, was ja dann eher noch in Wien ein Thema ist.
Naja, es kommen erfreulicherweise viele Burgenländerinnen und Burgenländer gerne nach Wien, um hier zu lernen, zu studieren, zu arbeiten. Also von daher haben wir natürlich nicht nur für die Wiener Bevölkerung eine große Herausforderung, sondern für die gesamte Ostregion. Das gilt ja auch für die Pendlerströme. Es kommen ja jeden Tag zusätzlich zu jenen, die aus anderen Bundesländern ohnehin schon bei uns leben, noch einmal rund 280.000 Menschen, die jeden Tag einpendeln. Also von daher haben wir als Stadt Wien natürlich auch eine überregionale Bedeutung und sind ja auch der Wirtschaftsmotor, nicht nur für die Ostregion, sondern für ganz Österreich.
Hans-Peter Doskozil hatte vor seiner absoluten Mehrheit mit der FPÖ regiert, an sich ein Tabu in der SPÖ. Haben Sie ihn je gefragt, warum hast du dich mit diesem Blauen eingelassen? Das tut man doch nicht.
Naja, das war generell in der Sozialdemokratie ein Thema. Wir in der SPÖ Wien haben das immer ausgeschlossen. Das gilt auch für die jetzige Gemeinderatswahl. Ich habe immer gesagt, mit einer FPÖ in dieser Form und auch mit dem Team HC Strache gibt es keine Koalition. Das haben wir immer auch durchgehalten. Aber ich habe Hans-Peter Doskozil immer zugestanden, dass die Situation im Burgenland eine andere war und ist. Und von daher hat er damals diese Koalitionsform von seinem Vorgänger Hans Niesl übernommen. Und vielleicht war diese Entscheidung auch mit dem Grund, dass es für Hans-Peter Doskozil dann möglich war, eine absolute Mehrheit zu erreichen.
Angenommen, Sie könnten das Rad der Zeit nochmal zurückdrehen. Was würden Sie denn als Politiker anders machen, um damit beispielsweise die Integration von Zuwanderern besser gelingt?
Ja, also prinzipiell kann man immer alles besser, schneller, intensiver machen, das ist keine Frage. Aber ich denke, dass wir in Wien sehr schnell begonnen haben, beispielsweise mit der Vermittlung von Sprachkenntnissen. Ich habe ja in meinem Vorleben ja in der Erwachsenenbildung gearbeitet und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir schon in den 80er Jahren die erste größere Bildungsinstitution war, die Deutschkurse angeboten haben für Menschen, die zu uns gekommen sind. Von daher ist ja auch vieles gelungen in der Integration. Aber richtig ist, dass es Personengruppen, die noch zu wenig integriert sind, wo man sich auch bemühen muss, da ist sicher notwendig, noch mehr an finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Aber man sollte nicht außer Acht lassen, dass uns auch die Integrationspolitik in Wien besser gelungen ist als in anderen Großstädten.
Die Integrationspolitik oder die nicht ganz gelungene Integrationspolitik in Wien ist auch einer der Gründe, warum die FPÖ 2015 so stark wurde und 30% erreicht hat. Jetzt stürzt die FPÖ in den Umfragen ab auf bis zur Hälfte oder bis zu einem Drittel der Wähler von 2015. Welches Angebot haben Sie an diese Wähler, dass sie diesmal SPÖ wählen?
Na, ich mache ein Angebot insgesamt an die Wiener Bevölkerung. Ich unterscheide da ja nicht, was Menschen vielleicht früher gewählt haben. Es gibt ja Wählerströme, die ja schwer nachvollziehbar sind. Es gibt eine sehr viel höhere Mobilität auch bei den Wählerinnen und Wählern, als das in früheren Zeiten waren. Also von daher ist für mich ganz wichtig, dass wir die soziale Frage in den Vordergrund rücken, dass wir leistbare Wohnungen zur Verfügung stellen, dass wir den Wirtschaftsstandort stärken, dass wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen, dass wir auch das Bildungssystem schrittweise ausweiten. Und das ist ja der Grund, dass wir schon vor 10 Jahren den kostenfreien Kindergarten geschaffen haben, auch als eine ganz wichtige Maßnahme im Bereich der Integration, aber auch um Beruf und Familie vereinbar zu machen. Es ist ja kein Zufall, dass gerade in Wien der Prozentsatz an berufstätigen Frauen besonders hoch ist, vor allem auch Frauen, die Vollzeit tätig sein können, damit auch einen höheren Pensionsanspruch haben. Also von daher ist das für uns ein wichtiger Schritt im Bildungssystem, deckt aber auch andere gesellschaftspolitische Anliegen ab. Und jetzt mit der kostenfreien Ganztagsschule setze ich den nächsten Schritt. Eine jahrzehntelange Forderung der Sozialdemokratie wird jetzt umgesetzt. An 70 Standorten in Wien werden wir eine kostenfreie Ganztagsschule anbieten und werden jedes Jahr 10 weitere Standorte anschließen.
Aber Gernot Blümel wirbt ja offensivst um FPÖ oder buhlt fast um die FPÖ-Wähler, indem er jetzt Angebote macht, wie man braucht einen Deutschkurs, bevor man eine Gemeinde bauen darf und ähnliche Sachen mehr. Haben Sie Sorge, dass Sie in diesem Wettrennen um die FPÖ-Wähler Zweiter bleiben?
Also wir machen Grundsatzpolitik und wir machen Politik für die Zukunft und nicht kurzfristig PR-Termine für einen Wahltermin. Also man merkt ja auch an diesen Forderungen, das kriegt die Öffentlichkeit, glaube ich, auch gut mit, auch die Wählerinnen und Wähler, dass es da jetzt um ein kurzfristiges Poolen um Wählerstimmen geht. Aber mir geht es ja um die Lösung von Herausforderungen für die Zukunft. Und von daher glaube ich, dass wir mit unserem Angebot deutlich machen können, dass uns das Interesse der Menschen in unserer Stadt wirklich am Herzen liegt.
Nichtsdestotrotz fragen sich ja viele, warum es Wähler gibt, die Strache nach Ibiza, nach diesen Vorwürfen rund um den Missbrauch von Spesen immer noch wählen. Fragen Sie sich das auch?
Ja, das ist sicher eine Überraschung für Meinungsforscher und für in der Politik Tätige. Man hätte eigentlich annehmen sollen, dass sich das erledigt hat. Interessanterweise ist heute am Titelbild des Spiegels auch HC Strache. Ich glaube, dass unsere deutschen Nachbarn das auch staunend zur Kenntnis nehmen, was möglich ist. Aber es dürfte eine Gruppe an Personen geben, die auch aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Vorsitzender der FPÖ sehr stark verbunden sind. Und das dürfte sich in den Meinungsumfragen niederschlagen. Ob das beim Wahlergebnis auch so sein wird, werden wir dann nach dem 11. Oktober sehen.
Themenwechsel. Das Thema, das alles beherrscht seit einem halben Jahr, Corona.
Da können Sie ja mitreden.
Wie oft wurden Sie schon auf Corona getestet?
Jetzt insgesamt 4-mal. Wir haben ja den politischen Parteien angeboten, dass sie regelmäßig ihre Mandatarinnen und Mandatare testen lassen können. Und ich habe mich erst testen lassen ab dem Zeitpunkt, wo es auch den anderen politischen Parteien zugänglich war. Weil wir natürlich davon ausgehen, dass obwohl natürlich weniger oder andere Wahlkampfveranstaltungen stattfinden, politische Mandatare jetzt besonders intensiv unterwegs sind und da sollen die auch kein Risiko darstellen, indem sie das Virus weitergeben. Und von daher bin ich 4-mal negativ getestet.
Wie lange müssen Sie auf das Ergebnis warten?
Ja, das weiß ich gar nicht, das langt bei mir im Büro ein. Ich bin immer sehr überzeugt, dass ich keine Symptome habe und auch nicht infiziert bin. Also von daher beschäftigt es mich nicht. Ich erfahre dann meistens von meinem Büro, dass es negativ ist.
Wann hat das begonnen, die Testerei? Vor 4 Wochen oder vor 8 Wochen? Oder werden Sie wirklich getestet?
Nein, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, 3 Wochen dürfte es her sein, ja.
Aber Sie hatten die Sorge?
Ich habe nie Sorge, nein. Weil ich auch die Sicherheitsmaßnahmen sehr streng einhalte. Auch wenn ich mit vielen Menschen unterwegs bin, versuche ich immer Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn man in einem Raum unterwegs ist, und versuche auch den Sicherheitsabstand einzuhalten, was natürlich in einer Wahlbewegung besonders schwierig ist. Und da finde ich aber, dass sich die Wienerinnen und Wiener insgesamt sehr diszipliniert verhalten. Und von daher mag ich das auch nicht, wenn man da so auch Personengruppen diskreditiert, auch junge Menschen. Ich war eigentlich überrascht in der ganzen Corona-Krise, wie engagiert viele junge Menschen sich zur Verfügung gestellt haben, um anderen zu helfen, auch Älteren, die bei uns angerufen haben und gesagt, wir wollen ehrenamtlich mittun, mithelfen in dieser schweren Krise. Also wenn man immer so ausrichtet, der Jugend reißt sich zusammen, man muss schon auch sehen, da gibt es viele, die ganz hervorragend mitgearbeitet haben und außerordentlich diszipliniert sind.
Ja, aber Ihr Büro für Sofortmaßnahmen, das berühmte Bürgermeister, die Bürgermeistereinsatztruppe, war jetzt in den letzten Tagen und Wochen im Einsatz und hat da einige Dinge zuvor zutage gebracht, die nicht so schön sind.
Das ist völlig richtig, und von daher unterscheide ich auch sehr die Mehrheit der Bevölkerung, die sich sehr stark an den Maßnahmen orientiert, und einzelne schwarze Schafe, die das nicht tun. Und das gilt insbesondere auch für Veranstalter von illegalen Partys oder auch von Einrichtungen, wo halt alle Maßnahmen nicht eingehalten werden, denn dort verbreitet sich das Virus wirklich. Und da muss ich sagen, arbeiten wir sehr gut zusammen. Das Büro für Sofortmaßnahmen, das ist ja direkt bei mir angesiedelt,
das ist in meinem Auftrag handelt. Das ist die Bürgermeister-Kobra, nennt man das.
Ja, ich würde es nicht so martialisch nennen, aber es ist eine sehr gut geschulte Einsatzgruppe, die gemeinsam mit der Wiener Polizei da sehr effizient vorgeht.
Weil Sie die Veranstalter angesprochen haben, sind die Strafen gegen Veranstalter, die sozusagen Jugendlichen die Möglichkeit geben, Corona-Partys zu machen, noch zu niedrig?
Die Strafen sind zu niedrig, von daher kontrollieren wir solche Einrichtungen verstärkt, weil nichts ist schlimmer für die Veranstalter, als wenn sie regelmäßig kontrolliert werden und wenn sie die jeweiligen Veranstaltungen absagen müssen, wenn sie das auch herumspricht. Und das hat natürlich auch viele Anzeigen, führt auch dazu, dass man durchaus im Gewerberecht dann entsprechende Schritte setzen kann.
Das heißt, die Bundesregierung sollte hier nachschärfen?
Ja, also eine Erhöhung des Strafausmaßes wäre da sicher sinnvoll. Da geht es nämlich auch um die Gesundheit der Menschen, und da kenne ich keinen Spaß.
Bei privaten Tests bekommt man in Wien am gleichen Tag in der Regel das Ergebnis. Bei öffentlichen Tests muss man sehr lange warten. Zahlt die Stadt Wien zu wenig für die Labore und muss daher sich hinten anstellen?
Naja, richtig ist, dass wir sehr intensiv daran arbeiten, die Zeit zu verkürzen. Wir sind da jetzt noch sehr unzufrieden, obwohl es jetzt täglich besser wird. Wir haben die Personalressourcen stark aufgestockt. Wir haben die Kooperation mit den privaten Laboren ausgeweitet. Wir haben auch eine starke Kooperation mit Spitälern, auch mit dem AKH, mit der Medizinischen Universität. Also hier versuchen wir auch in Kooperation sehr viel zu erreichen. Das, was uns vor allem gelungen ist, dass wir neue Testverfahren entwickelt haben. Also der Gurgeltest, also die Entnahme der Proben, die dann zu einem Test führen durch Gurgeln von der Frau Dr. Födinger und ihrem Team, ist ja in Wien entstanden. Die Frau Dr. Födinger ist ja eine Mitarbeiterin des Gesundheitsverbundes der Stadt Wien. Das Projekt wurde auch finanziell von der Stadt Wien unterstützt. Das ist mittlerweile exportiert in die ganze Welt. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt, dass wir mit Schnelltests versuchen, ganz gezielt Personengruppen sehr schnell zu testen. Und jetzt neu machen wir jetzt, dass wir die Gurgeltests direkt in die Haushalte schicken. Das heißt, wir brauchen nicht mehr wie früher Ärzteteams, auch nicht mehr Sanitäterteams. Das ist ja auch eine Herausforderung, so viele Sanitäter zu haben, sondern wir schicken das direkt in die Haushalte, holen die Proben ab und sind deshalb noch viel schneller. Also ich bin sicher, dass wir in den nächsten Tagen diese Fristen deutlich verkürzen.
Haben Sie schon gegurgelt oder sind Sie noch beim klassischen Nasenabstrich?
Gurgeln.
Sie gurgeln auch schon?
Gurgeln, ja. Aber wir arbeiten zum Beispiel auch daran, weil Gurgeln ist ein gutes Stichwort. Der Gurgeltest ist ja deshalb auch entwickelt worden, weil wir nicht gewusst haben, wie gehen wir mit den Kindern, mit den Schulkindern um. Weil es ist für Erwachsene der traditionelle Test schon unangenehm, aber für Kinder war das überhaupt unmöglich. Aber jetzt gehen wir den nächsten Schritt und schauen, dass wir für Kindergartenkinder ein Testverfahren finden, weil die können gar nicht gurgeln. Also von daher müssen wir für Kindergartenkinder einen Test entwickeln, und da habe ich die Frau Dr. Födinger ersucht mit ihrem Team, dass sie da auch was findet, und wir sind auf gutem Weg.
Kritiker sagen jetzt, die Wirte und die Gäste müssen dafür büßen, weil die Kontaktrückverfolgung in Wien nicht funktioniert hat bis jetzt.
Was nicht stimmt in der Mehrheit.
Was sagen Sie den Kritikern?
Naja, das stimmt in der Mehrheit nicht. Natürlich kann alles besser sein und natürlich haben wir Herausforderungen, aber nicht nur in Wien, in ganz Österreich, europaweit. Gilt natürlich insbesondere für die Großstädte, aber wenn man sich jetzt die Situation in Österreich anschaut, 80% der Bevölkerung Österreichs leben in einem Bezirk, der gelb oder orange geschaltet ist. Dass jetzt immer Wien im Vordergrund steht, hängt natürlich mit der Größe und Bedeutung Wiens zusammen, aber ich würde behaupten, durchaus auch mit dem Wiener Wahlkampf, denn es gibt Bezirke in Österreich, die haben auf 100.000 Einwohner berechnet durchaus höhere Zahlen von Infizierten. Und von daher stellen wir uns auch der Herausforderung in Wien. Aber so zu tun, als wäre das nur ein Thema für Wien, wäre nicht zulässig.
Und das Ausfüllen der Formulare in der Gastro ist nicht nur reiner politischer Aktionismus?
Nein, gar nicht. Und ich merke ja, dass immer mehr Bundesländer sich diesem Prozess anschließen wollen. Ist ehrlich gesagt auch keine Neuerfindung von Wien. Das gibt es in der Bundesrepublik Deutschland schon seit vielen Monaten und offensichtlich ohne größere Probleme. Und was wäre denn die Alternative gewesen? Die Alternative wäre eine Vorverlegung der Sperrstunde gewesen, wie das ja drei Bundesländer angekündigt haben. Ich war mit der Mehrheit der Bundesländer der Meinung, es muss andere Möglichkeiten geben, weil sonst ist das überhaupt der Todesstoß der Gastronomie. Und von daher war für mich das gelindere Mittel, dass wir sagen, machen wir doch die Möglichkeit, dass wir die Infizierten, falls sie auftreten, entsprechend nachvollziehen können und schauen wir, dass wir mit dieser Möglichkeit durchkommen und keine Vorverlegung der Sperrstunde vornehmen müssen.
Ist es denkbar, in einem zweiten Schritt das auch unter Strafe zu stellen, auch so wie in Deutschland, wenn Fake-Namen auf diesen Formularen hinterlassen werden?
Also ich bin immer dafür, dass man zuerst einmal operiert mit dem Vermitteln des Ziels. Warum machen wir das? Wir machen das ja nicht, dass wir die Gastronomen segieren und schon gar nicht die Besucherinnen und Besucher der Lokale. Es geht um die Gesundheit. Und ich glaube, wenn man den Menschen vermittelt, dass das ja in ihrem Interesse ist, werden die allermeisten, mit wenigen Ausnahmen, die lustig sind und Mickey Maus hinschreiben, werden wir die allermeisten aber da mitnehmen können, ohne dass wir Strafen verhängen. Und wir arbeiten jetzt gemeinsam mit der Wirtschaftskammer daran, dass wir auch den Gastronomen noch ein vereinfachtes System zur Verfügung stellen. Also ich bin überzeugt, dass sich das in den nächsten Tagen alles in hohe Akzeptanz umwandeln lässt. Und man sollte nicht vergessen, wenn man sich ein Essen nach Hause bestellt durch einen Lieferdienst, muss man deutlich mehr Daten zur Verfügung stellen, nämlich nicht nur den Namen, sondern auch die Adresse. Und das scheint ja für die allermeisten Menschen auch kein Problem zu sein.
Aber die Frage ist, gab es in Wien je in den letzten Wochen und Monaten einen Kaffeehauscluster oder einen Gasthauscluster? Ich habe nie davon gelesen oder gehört.
Na, richtig ist, dass in Wien im Unterschied zu anderen Teilen Österreichs, wo das sehr wohl auch in geschlossenen Gesellschaften stattgefunden hat, in Wien nicht so ein großes Problem ist. Aber wie gesagt, das war das gelindere Mittel, um einer Vorverlegung der Sperrstunde entgegenzutreten. Und so wie das dann gehandhabt wird in anderen Bundesländern, dass man sagt, der Wirt ums Eck muss um 22 Uhr zusperren, aber im Fünf-Sternen-Hotel kann man weit nach Mitternacht an der Bar weiterfeiern. Also das ist für mich keine Variante, weil da sage ich, bin ich auf der Seite der kleinen Wirten, die eh ums Überleben kämpfen. Und da sollte man schauen, dass man jetzt neben der gesundheitlichen Herausforderung auch den Wirtschaftsstandort und die Arbeitsplätze ganz stark im Auge hat.
Jetzt strengt sich ja Wien an bei der Kontaktrückverfolgung, bei dem Test. Sie haben das gerade geschildert. Wann glauben Sie denn, werden Sie die Reisewarnung aus Deutschland wieder los für Wien?
Naja, ich bin dafür, dass das überhaupt thematisiert wird auf europäischer Ebene, dass man da mal ein durchgängiges, transparentes, nachvollziehbares System, was die Reisewarnungen betrifft, erstellt. Denn im Augenblick gibt es ja quer durch Europa ein Wirrwarr an Reisewarnungen. Da ist ja die österreichische Bundesregierung ja nicht ganz unschuldig, die ja Reisewarnungen ausgesprochen hat, schon vor dem Sommer, gegenüber Ländern, die viel geringere Infiziertenraten gehabt haben als wir. Also von daher darf man sich nicht wundern, wenn das andere Länder auch machen. Aber in Wirklichkeit schadet es insgesamt ganz stark der Wirtschaft und ist auch in vielen Bereichen nicht nachvollziehbar. Ehrlich gesagt auch nicht die Reisewarnungen, die die österreichische Bundesregierung ausspricht. Warum das gegenüber manchen Ländern ist, die geringere Infiziertenzahlen haben und andere Länder, wo mehr als keine Reisewarnungen bestehen. Also das sollte man auch mal erklären.
Der Bürgermeister ist ja mächtiger als der Bundeskanzler. Sebastian Kurz hat das schmerzlich kürzlich erfahren müssen, als er dem Rudolf Anschober was anschaffen wollte und das nicht konnte. Sie können als Bürgermeister allen Stadträten Weisungen geben, weil Sie Vorgesetzter sind. Ist das ein Grund, warum eigentlich Wiener Bürgermeister nie in die Bundespolitik wechseln, auch Sie nie großes Interesse haben würden, Bundeskanzler zu werden?
Nein, es ist vor allem deshalb, weil ich der Kommunalpolitik immer sehr verbunden war. Ich habe ziemlich alle Funktionen ausgeübt, die man in Wien haben kann. Ich war Bezirksrat, Mitglied einer Bezirksvertretung, ich war Gemeinderat, Landtagsabgeordneter, ich war Stadtrat, Landesrat, Vizebürgermeister, stellvertretender Landeshauptmann. Also von daher habe ich mein gesamtes politisches Wirken immer in der Kommunalpolitik verbracht. Von daher verstehe ich ja nicht, wann Bundespolitiker immer knapp vor einer Wahl vorbeischauen, so tun, als würden sie sich für ein Wiener Amt interessieren und dann nachher wieder in die Bundespolitik entschwirren.
Sie reden von Blümel.
Naja, und das kennt man auch schon von Strache, der dreimal in Wien als Bürgermeister antreten wollte und dann immer gleich wieder in die Bundespolitik gewechselt ist. Also das ist so ein allgemeines Phänomen, auch wenn ich mal jetzt im Wiener Wahlkampf die Plakate anschaue auf der Straße, da sehe ich ja mehr Bundespolitiker als Spitzenkandidaten der jeweiligen Parteien. Und ich frage mich, ob die überhaupt Interesse haben, ins Rathaus zu wechseln. Also ob ein Sebastian Kurz, ein Rudi Anschober oder wie sie alle heißen, dann in Wien aufschlagen werden in der Kommunalpolitik nach dem 11. Oktober, wage ich zu bezweifeln. Also ich stehe für die Stadt Wien und die Menschen in unserer Stadt zur Verfügung. Und ich hoffe, dass ich das Vertrauen bekomme, auch in der Funktion weiterarbeiten zu können. Oder ob es dann vielleicht eine Bürgermeisterin Birgit Hebein gibt oder einen Bürgermeister Gernot Blümel. Also das ist eine Entscheidung, die die Wienerinnen und Wiener zu treffen haben.
Aber die Machtposition ist einmalig in Österreich, die der Bürgermeister hat.
Das ist richtig, von der Stadtverfassung sehr wohl, weil ich stehe an der Spitze der Politik und der Verwaltung. Realpolitisch ist es nicht immer ganz so, weil man natürlich auch Mehrheitsverhältnisse braucht in den Körperschaften, im Gemeinderat, im Landtag. Also von daher ist sehr oft Theorie und Praxis in einem gewissen Verhältnis, manchmal in einem dialektischen Verhältnis.
Die SPÖ hat bei den Nationalratswahlen vor einem Jahr im roten Wien nur 27% der Stimmen geschafft. Sie könnten jetzt.
Wir waren aber das einzige Bundesland mit einer SPÖ-Mehrheit.
Sie könnten jetzt bei der anstehenden Wahl das Ergebnis von 2015 toppen, auch wenn Sie da noch ein bisschen zögern.
Zögern würde ich nicht, ich würde es nehmen, ja, wenn es höher ist, aber ja. Liegt nicht ganz an mir.
Aber warum wählen auch die Wiener bei Nationalratswahlen zunehmend lieber Türkis und schlagen nur dann bei Bürgermeisterwahlen?
Ja, aber das hat. Das hat mit unterschiedlichen Gap aber eine lange Tradition. Es war immer so, auch in der Vergangenheit, dass wir in Wien ein besseres Ergebnis gehabt haben wie auf Bundesebene. Also nationales Ergebnis in Wien, da war der Gap unterschiedlich, aber war immer relativ deutlich. Wie im Übrigen manchmal auch der Gap bei Bezirkswahlen und Gemeinderatswahlen spürbar ist. Also man merkt, vieles ist auch personenabhängig, nicht nur. Vieles hängt auch von der sozialen Struktur zusammen. Also von daher ist das etwas, was nicht ganz unüblich ist, aber wo man daran arbeiten muss, dass man diesen Gap möglichst niedrig hält und zwar möglichst niedrig Richtung rauf.
Es gibt eine Frage, die jetzt die letzten zwei Wochen im Wahlkampf dominiert. Das ist die Frage, wer regiert nach dem 11. Oktober? Weil klar ist, Sie sind die Nummer eins und Sie werden wieder Bürgermeister sein.
Ja, das ist nicht so sicher. Es gibt ja,
also
entschieden wird
das. Sie kokettieren damit, aber keine einzige Umfrage sagt, dass etwas anderes möglich ist.
Naja, aber wie oft haben sich Umfragen schon geirrt? Und ich bin da deshalb ein gebranntes Kind, weil ich bin ja leider schon so alt, dass ich mich erinnern kann, wie ein Parteivorsitzender gesagt hat, wenn wir Dritter wären, gehen wir in Opposition, der dann Bundeskanzler geworden ist. Ich erinnere mich an den Abend der letzten Nationalratswahl.
Sie reden von der berühmten Dirndl-Koalition, die sich aber nicht ausgeht im Moment.
Ja, aber wissen wir das Ergebnis? Ich sage ja immer, das Wahlergebnis wird ja nicht von den Meinungsforschern bestimmt, sondern von den Wienerinnen und Wienern. Das ist auch gut so. Aber man wird ja mal sehen, ob all das, was die Meinungsforschung jetzt ergibt, sich dann in der Praxis zeigt.
Meine Frage zielt in eine andere Richtung. Wenn ich ein Wähler bin und ich vergleiche das mit einem Besuch in einem Gasthaus und bestelle mir was, ich bestelle mir einen Hauptgang und er sagt, okay, Sie kriegen den Hauptgang, aber was die Beilage ist, nämlich der Koalitionspartner, das erfahren Sie erst irgendwann, wenn ich das serviere. Ist ein bisschen unfair, oder?
Nein, ich trete ja nicht als Koalition an. Ich trete ja als Bürgermeister an, um das Vertrauen der Wienerinnen und Wiener und Spitzenkandidat einer politischen Kraft. Und darüber haben die Wienerinnen und Wiener zu entscheiden. Aber ich trete ja nicht als Koalition an. Die Koalition hat gut funktioniert über lange Zeit, aber das heißt ja nicht, dass ich nur diese Partei als einzigen Koalitionspartner im Auge haben muss.
Der Wahlkampf geht jetzt in die Zielgerade. Wir haben noch knapp etwas mehr eine Woche. Sie sind täglich in einem Fernsehstudio mehrmals. Welche Frage können Sie eigentlich nicht mehr hören?
Es gibt keine. Ich finde, das ist richtig, dass die Medien fragen, dass die Medien kritisch nachfragen, und als Politiker muss ich bereit sein, jede Frage zu beantworten. Also da gibt's eigentlich nichts, was mich schreckt, außer sehr persönliche Fragen, wo ich sage, also das geht jetzt wirklich niemandem was an, aber alles, was mit Politik zu tun hat, kann man nicht oft genug gestellt bekommen.
Herr Bürgermeister, vielen Dank.
Ich danke.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen beim nächsten Trend News gehört gesehen. Ja.